Derlei ist in der gegenwärtigen deutschen Lyrik unerreicht und von bleibender Schönheit. Das schreibt die Tageszeitung Taz über den neuen Lyrikband Cherubinischer Staub von Christian Lehnert. Der Dichter und evangelische Theologe Christian Lehnert ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Cherubinischer Wandersmann, so nennt Angelus Silesius seine geistreichen Sinn- und Schlussreime. Sie beziehen sich mit dem Titel Ihres Lyrikbands Cherubinischer Staub, ja, vielleicht durchaus auf den schlesischen Barockdichter. Ist das richtig?
Ja, ich beziehe mich auf ihn sowohl im Titel als auch im Grunde genommen in der Form der ersten Teile dieses Lyrikbandes. Sind ja alles Alexandriner Verse, Zweizeiler, die in der Tradition der Barockepigrammatik stehen, die wir von Angelus Silesius her kennen. Zumgleich ist es eine Brechung eingetragen, weil wir halt keine so gewissen Wandersleute mehr sind unter dem Schwingenrauschen der Cherubim, sondern eben vor allen Dingen mit Bruchstücken, mit Spuren, mit verwechselbaren und mit kleinen Details, Ahnungen und so weiter zu tun haben, als mit der großen Gewissheit, in der Angelus Silesius noch wandern konnte, spirituell wandern.
Wissen wir denn heute noch mit Cherubim und Seraphim etwas anzufangen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Derjenige Leser, der damit nichts anfangen kann, für den ist es zumindest ein Rätselwort, was einen Nachhall hat, wo man instinktiv auf der richtigen Spur ist. Und mehr als Chiffren für das Unsagbare war der Name des Cherubim noch nie.
Die himmlischen Heerscharen, ja. Die Seraphim mit ihrem Sanctus, 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 das sind ja auch große Lobgesänge. Also da gibt es dann auch sofort Assoziationen, die man haben kann, wenn man mal nachschaut, wer Cherubim und Seraphim, was das eigentlich ist, oder?
Ja, auf der einen Seite ist es, die Lobgesänge ist das eine, auf der anderen Seite bezeichnen Cherubim, Seraphim, wie ja überhaupt alle Engel und Mächte, Phänomene, die von einer seltsamen Klarheit, aber eben dann auch Unentschiedenheit sind, Wandelbarkeit. Also das sind ja keine abgrenzbaren Phänomene, wie wir sie sonst kennen, sondern das sind Wesen, die sich wandeln, die sowohl gleichzeitig innen als auch außen sind, schon immer gewesen. Also von daher, wenn der Leser mit Cherubim nichts anzufangen weiß, ist er, wenn er zumindest den Anhauch hat, hier ist etwas verborgen, dann ist er schon auf der richtigen Spur.
Ich möchte noch mal aus der Tageszeitung Taz zitieren, die ja wahrlich religiös unverdächtig ist, die ihr Buch sehr positiv bespricht, den Gedichtband. Da heißt es dann auch, ich zitiere, offenbar hat hier ein Dichter den Mut, auf dem Boden geistlicher Überlieferung erneut einen Einklang von Seele und Welt zu suchen. Warum benötigt man denn Mut, wenn man heute den Einklang von Seele und Welt sucht?
Ich glaube, das ist schon präzise benannt, weil wir in einer Zeit leben, in der gerade die Dissonanz zwischen Seele und Welt kultiviert wird und benannt wird und geradezu zum Kulturgut gehört. Wir beschäftigen uns permanent mit Rissen, mit Brüchen, mit Kritik, auch mit einem wissenschaftlich-rationalen Zugang zur Welt, der ja immer eine Distanz schafft zwischen dem, der anschaut, und dem Objekt des Betrachtetseins. Die Natur ist für uns Ressource, ist etwas Äußeres, etwas, was wir gebrauchen, was wir nutzen, was wir verbrauchen. Also von daher, da bin ich für mich selbst jetzt ein schlechter Zeuge, aber dass das eine Haltung ist, die jetzt nicht häufig ist, das stimmt schon, das ist schon gut beobachtet. Ja.
Zudem leben wir ja auch in einer Zeit extremer Sprachskepsis.
Genau. Und das unternimmt ja dieses Buch auch. Dieses Buch verstört, glaube ich, manche Leute. Dieses Buch setzt ja auf Sprachklang, Sprachmelodik, setzt in oft ganz reduzierten Gebilden darauf, dass Sprache, die poetische Sprache, eben selbst Wirklichkeit hervorbringen kann, Wirklichkeit erschaffen kann und damit etwas durchlässig machen kann, auch für eine, ich will es mal ganz groß sagen, für eine Sprache der Natur selbst.
Und den Raum hinter den Wörtern auch suchen kann. Obwohl das immer auch ein gefährliches Spiel ist. Also man kann leicht pathetisch werden. In Deutschland ist es ganz zu Recht. Nach 1933 haben wir eine sehr große Skepsis dem Pathetischen gegenüber. Vielleicht sogar eine Pathosallergie hier. Wie geht man damit als Dichter um? Wie kann man das denn umgehen?
Ja, ich meine, damit sind wir ja Teil eines Problems. Der Pathosallergie entspricht ja einer Kultivierung der Ironie, die man überall in der Gegenwartsliteratur findet. Ja, und die Ironie hat ja die Eigenschaft, dass derjenige, der ironisch wird, sich eine Hintertür lässt, und gewissermaßen immer eine leichte Distanz hat zu dem, was er sagt. Das Pathos ist in Verruch gekommen. Andererseits versuche ich, also dem Pathos nicht auszuweichen, weil das Pathos, da setzt sich dann ein Ich aus. Ja? Im Pathos sage ich etwas aus vollem Herzen, aus dem Grund meiner Seele. Und damit mache ich mich natürlich angreifbar und verletzbar. Da ist keine Hintertür. Man kann diesen Gedichten das Pathos vorwerfen. Ich glaube, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Pathos und Pathetik. Es gibt diesen unerträglichen, das künstliche Pathos der Spätromantik, das wir nicht hören können. Das versuche ich zu vermeiden, ohne das Pathos zu umgehen.
Ich habe das beim Lesen so erlebt. Ich habe da kein Pathos, störende Pathos empfunden. Ich habe auch nicht diese Ironie empfunden, von der Sie gerade redeten. Das machen ja viele. Viele werden ganz ernsthaft, kommen in die Nähe des Pathos und schwupp machen sie so einen schnellen Abbiegen ins Ironische und retten sich darüber.
Ja, also das Phänomen ist, und das erlebe ich auch in Reaktion auf das Buch, die Gedichte leben natürlich von einer Resonanz. Also es gibt Leute, die das lesen, die sich gern von dem Klang auch verführen lassen, die sich gern auf das Pathos einlesen und sich einlassen, und die sind sofort drin. Wer das nicht kann, ist natürlich von Anfang bis zum Ende draußen, weil es keine intellektuell-kognitiven Brücken gibt. Also es gibt jetzt gewissermaßen eben nicht die Ironie, wo ich als Leser über die Kognition hineindringen kann, ja?
Ihr Gedichtband ist dann weiter in drei Teile unterteilt. Mhm. Der erste Teil heißt Stille ohne Maß. Ja, wir finden da eine Art Wörterbuch, vielleicht auch eine Art Tagebuch, Zweizeiler zu einzelnen Tagen. Wie sind die entstanden und warum haben Sie diese Form ausgewählt?
Also diese Zweizeiler sind entstanden einmal, man könnte vielleicht sagen, aus einer Krise, die überhaupt mit der Glaubhaftigkeit von Sprache und Wörtern in unserer Gegenwart zu tun hat. Und mit der Suche nach den Elementen von Poesie, also den Atomen von Poesie, gewissermaßen dem, was macht eigentlich ein Gedicht im Kern aus? Und dabei habe ich immer weiter zusammengeschrumpft, und im Grunde genommen sind diese ersten Zweizeiler, die heißen aus einem Wörterbuch der natürlichen Erscheinungen, der erste Zyklus, sind im Grunde genommen drei Klänge, die in aller Regel mit einer einzigen Metapher auskommen, also mit einer Situationsbeschreibung, einer Landschaftsbeschreibung meist, einer Benennung dessen, was ich sehe, und dann einer bildhaften Übertragung, gewissermaßen einem neuen Namen, den ich den Sachen gebe. Und diese neuen Namen sind aber nicht erfunden, sondern sind gewissermaßen herausgelauscht aus den natürlichen Erscheinungen selbst.
Mögen Sie uns da als Beispiel vielleicht einige dieser Zweizeiler vorlesen?
Ja, ich lese mal der Jahreszeit entsprechend gleich den Anfang. Die führen so in den Spätherbst. Oktober 2015, Breitenau, Osterzgebirge. Ein Raureif, abends haucht das Kind auf schwarzes Glas. So wird der Schwan genannt. Die Stille ohne Maß. Die letzte Ästelung, das Haar, das Wurzelwort. So heißt der Holderstrauch, mein eingehauchter Ort. Im Spätherbst, Flammenhang, die Sonne wärmt nicht mehr. So heißt das Eichenlaub, die Lieder werden schwer. Januar 2016, Achterwasser, Usedom. Er löst sich lautlos auf, ins Wasser sinkt der Schnee. So wird der Schlaf genannt. Die unerforschte See.
Dann folgt ein zweiter Teil des Gedichtbands, der heißt dann Von der Unruhe. Und der dritte Teil, der heißt dann Baumgespräche. Was sind denn Baumgespräche?
Ja, habe ich lange überlegt, wie die heißen können. Aber ich kam dann doch auf Baumgespräche, auch eine kleine Anspielung auf Brecht. Ich bin viel im Wald unterwegs, laufe viel im Wald herum. Und das sind im Grunde genommen Ergebnisse eines schöpferischen Lauschens, sagen wir es so. Ein Lauschen, was zugleich findet und erfindet. Also ich habe Dinge, die ich höre oder zu hören meine, in Stimmen verwandelt, so als würden die Bäume selbst sprechen. Und sie erzählen Geschichten, sie erzählen von ihren Kindern, also von den kleinen Keimlingen, sie erzählen von Stürmen, von Schnee. Sie unterhalten sich gewissermaßen, und das sind unterschiedliche Bäume, die hier sprechen. Es sind auch Eschen, die in so einer Kolonne an der Straße stehen. Es sind eigentlich sprachgewordene Bäume, ja.
Ihre Gedichte oder Ihr Gedichtband ist durchaus auch natürlich spirituell aufgeladen, steht auch in der religiösen Tradition natürlich der christlichen Überlieferung. Also wir finden da Jakob, Lazarus, Herodes, die drei Könige. Wie nähern Sie sich so übergroßen metaphorischen Gestalten?
Ich nähere mich diesen Gestalten über das empfindende Lesen, sagen wir mal so. Ich versuche genau das aus meinem Kopf herauszufiltern, was Sie gerade beschreiben, nämlich das übergroße, traditionsbeladene, sondern in aller Regel versuche ich über Texten eine ganz frühe Begegnung, die natürlich immer gleichzeitig eine Imagination ist, aber anders haben wir das ja nicht. Es ist ja immer, es kommt uns etwas entgegen und gleichzeitig löst es etwas in uns aus. Und so geschieht auch die Begegnung mit diesen Gestalten. Also es sind oft suchende Begegnungen, wo ich jetzt mit dem Stichwort christlich auch zunächst erstmal fast ein bisschen vorsichtig wäre, weil das schon wieder die Hermeneutik so einengt. Natürlich ist es christlich, weil ich mich auf einen christlichen Traditionsraum berufe, auf Bibel, auf biblische Gestalten. Gleichzeitig ist es ein Zugang, der eben doch immer wieder neu ist und immer wieder bei Null ansetzt. Ja, anders ist es nicht zu haben.
Bei den drei Königen zum Beispiel, da finden wir ja kaum was in der
stimmt.
Bibel. Da steht
genau.
Ja nur ein kleines mageres Sätzchen. Es ist weder von Königen noch die Rede, dass es drei sind, geschweige denn, dass sie Kaspar, Belchior und Balthasar heißen und dass sie heilig sind, steht auch nichts von drin.
Genau, also da berufe ich mich auf die Legende Aurea. Da stehen so ein paar Dinge, also übers Alter, die drei Generationen. Natürlich sind das auch schon wieder mythische Verformungen und mythische Ausdeutungen, aber denen überlasse ich mich an dieser Stelle.
Irgendwie spinnen wir doch immer diese Geschichten weiter. Ich hatte vorgestern den Michael Kleberg hier sitzen und er sagte, er fühle sich wie ein Wasserträger. Nicht? Er bekommt den Eimer Wasser und er trägt ihn weiter und der Nächste trägt ihn wieder weiter. Und so machen Sie das auch mit den Heiligen
Königen. Im Grunde genommen, ja, das stimmt eben. Da ist ja etwas Wahres drin. Das sind Phänomene rhythmischen Schreibens, wo man eine Tradition bekommt. Aber eine Tradition gibt man ja weiter, nicht indem ich sie einfach bewahre, so wie sie ist, sondern indem ich sie mir aneigne und gewissermaßen neu erfinde. Also das ist ein fortwährender Rhythmus von Finden und Erfinden. Und das zeichnet diese Form von Tradition aus. Ja.
Bedeutet es denn für Sie etwas, dass im Kölner Dom die Heiligen Drei Könige bestattet sind?
Das ist für mich ein eher sekundäres Phänomen. Obwohl, nein, was heißt, bedeutet das für mich? Also die ganzen Geschichten und Legenden und Erzählungen sind natürlich ungleich mehr und reicher als jedes Grab, was man besuchen kann, sagen wir es so. Ja, das ist in dem Sinne sekundär. Ja. Gleichzeitig haben sie dort einen Haftpunkt. Ja.
Vielen Dank, Christian Lehnert. Cherubinischer Staub, so heißt sein neuer Gedichtband. Und ich darf jetzt auch noch einen Zweizeiler zitieren, der mir besonders gefallen hat. Pupillen rund und rot, der Apfel lockt von weit. So heißt der kahle Baum, durchbrochen liegt die Zeit. So heißt ein Zweizeiler aus dem November, aus dem Lyrikband. Das sind Gedichte, die Räume öffnen, Räume, die hinter den Wörtern liegen und lange in uns nachhallen. Und auch die Gedichte über die drei Könige, die müssen Sie natürlich unbedingt lesen. Und dafür müssen Sie den Gedichtband Cherubinischer Staub kaufen. Der ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch kostet 20 €. Vielen Dank.